Wir haben uns heute hier getroffen, um ein bisschen über die Zauberflöte zu sprechen. Und ich kann hier willkommen heißen, den Regisseur von unserer neuen Zauberflöte-Produktion im Staatstheater Košice, Alexander Wiegold, und den Dirigenten Vinicius Katach, der für die musikalische Neueinstudierung verantwortlich ist. Wir wollen sprechen über die Geschichte von Zauberflöte, über unsere Inszenierung und was die Zauberflöte für die heutige Zeit bedeutet. Vielleicht könnten wir beginnen mit der Geschichte. Es ist bekannt, dass die Zauberflöte ist die letzte Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, zumindest wenn wir es betrachten, wann sie uraufgeführt wurde. Und das war Ende September 1791, eigentlich ein paar Monate oder Wochen vor Mozarts Tod. Mozart hat, während er Zauberflöte komponiert hat, auch bekannterweise an Requiem gearbeitet und auch an La Clemenza di Tito, die aber schon früher in Prag uraufgeführt wurde, noch vor der Zauberflöte. Die Zauberflöte ist auch in Mozarts Schaffen ein Ausnahmefall, seine letzte Oper. Eigentlich könnte man sagen, eine Oper für das Volk, eine Volksoper. Sie wird auch bezeichnet als Singspiel. Vielleicht könntest du, Vinicius, uns was darüber sagen, was es für dich heißt, Singspiel.
Ja, natürlich, danke. Ich bin sehr froh, dass ich hier heute bin und ein bisschen plaudern kann, weil für mich Mozart lebt im Herz und er spricht sehr viel und sehr stark. Und das ist wirklich interessant, wie du das gesagt hast, weil dieses Singspiel ist wirklich was anderes als zum Beispiel eine Clemenza di Tito, wenn wir nehmen wirklich so eine Opera Seria oder ein Don Giovanni. Das Singspiel, ich bin mir sicher, das hat für Mozart sehr viel Spaß gemacht, weil das war genau diese klare Mozart, seine Persönlichkeit, seine Witzen, und diese Witze sind sehr bei ihm, bei den Texten und sogleich bei der Musik auch, die leben da. Und ein Singspiel ist eigentlich genau wie du gesagt hast, das ist eine Musik für das Volk. Das sollte einfach Entertainment sein. Und das hat der Mozart wirklich sehr gut geschafft. Aber das heißt auch nicht, dass die Musik eigentlich billig ist, weil das ist hervorragend. Was der gemacht hat, ist einfach genial. Wir nehmen zum Beispiel diese Fuge gleich beim Schluss von der zweiten Akt. Das ist, was der da geschrieben hat. So, da hörst du auch Bach da drinnen, du hörst verschiedene Sachen und das hat sicherlich Spaß gemacht. Der große Unterschied zwischen einer Opera Seria zum Beispiel, wie wenn wir nennen, natürlich so Don Giovanni hat sie auch komisch genannt, aber italienisch natürlich. Und ein Singspiel ist vor allem, steht bei der Text. Weil ein Singspiel hast du diese Monologen gehabt dazwischen. Da hast du keine Recitativis gehabt. Das war rein klar so Musik und dann Text wird gesprochen. Damals haben die, auch so die Deutschen haben das entwickelt und der Mozart natürlich damit, bei der Singspiel nicht nur eine Arie zu haben, aber eine Art Recitativo, die wir nennen das so ein Recitativo Accompagnato, aber das steht bei der Singspiel auch da. Aber bei dieses Singspiel bei Zauberflöte hat er das nicht gemacht. Was der bei anderen Singspielen hat er das tatsächlich auch so gemacht. Aber ich glaube, für Alexander, der sieht das wahrscheinlich auch so, weil das kannst du auch anders arbeiten mit deinem Text, mit deinem Dialog, als mit einem Recitativo zum Beispiel.
Ja, ich glaube, dass der Charakter sehr viel leichter wird dadurch. Also dadurch, dass eben diese sehr unterschiedlichen Formen von gesprochenem Text und die Musik. Also erstmal wird das Ganze nummernartiger, damit ist die ganze Dramaturgie auch schon ein bisschen offener. Also wir würden, also das darf man jetzt nicht sagen, es ist keine Revue, aber es hat natürlich trotzdem, jetzt, wenn wir das bis heute verfolgen, wie sich solche Sachen dann weiterentwickelt haben, hat das natürlich was davon. Aber das Interessante ist eben auch, dass damals eben die Darsteller beides dann konnten. Also das ist ja heute sehr, die meisten Sänger sind da sehr auf durchkomponierte Opern ausgebildet und das ist dann heute schon fast schwieriger, sowas umzusetzen.
Ich glaube, du hast gesagt, das Wort Revue. Heute würde man vielleicht auch sagen, die haben vielleicht angestrebt etwas wie eine große Show, die es damals sein sollte. Und ich darf nur erwähnen, dass ein Mitautor war der Emanuel Schikaneda, der war der Impresario des sogenannten Freihaustheaters oder des Theaters auf der Wieden, wo die Uraufführung stattgefunden hat. Und nicht nur das, er war auch der Librettist von dieser Oper und hat dann auch sozusagen die Rolle von Papageno auf seinen Leib geschrieben und dann hat er es auch gespielt und gesungen. Und es wird zwar leichter, aber auch schwieriger für das Leading Team, wenn in einer Oper gesprochen wird, gesungen wird. Es ist eine große Herausforderung. Vielleicht könnten wir was dazu sagen, auch von der Lösung, für die wir uns entschieden haben. Und zwar, dass die Texte werden auf Slowakisch sein, die Dialoge und das Gesungene, die gesungenen Teile auf Deutsch.
Ja, ich denke, das kommt auch dem Charakter entgegen. Also das Stück wurde eben ursprünglich aufgeführt, ganz sicherlich, dass ein Publikum unterhalten wird. Obwohl eben auch dieser philosophische Gehalt da drin ist und der Anspruch, dass man auch was verhandelt. Aber man merkt eben diesem Stück an, dass zum Beispiel eine große Lust an Theatereffekten da ist, also die auch jetzt nicht immer dramaturgisch notwendig sind, aber dann gibt es halt einen Moment, da wird jetzt noch was geboten. So. Und das heißt, dieser sehr direkte Charakter ans Publikum gerichtet, auch mit dem ganzen Humor und so weiter, ist natürlich nur folgerichtig, wenn wir heute überlegen, wie erreichen wir das Publikum in Košice sie möglichst nicht mit Lawinen von Übertiteln zu quälen. Vor allen Dingen gerade auch komische, also wenn du komische Dialoge hast mit Gags und sowas da drin, das ist mit Übertiteln furchtbar, dann lachen die Leute immer so zeitversetzt und so weiter, also das ist nicht gut und deswegen fand ich die Entscheidung, also ich muss sagen, als Deutscher hätte ich natürlich schon gerne auch durchaus gearbeitet mit durchgehend deutschen Texten, aber mir hat das dann sofort eingeleuchtet, dass es für das Publikum einfach viel schöner ist, wenn sie wirklich unmittelbar die gesprochenen Texte hören. Und wenn gesungen wird, ist es ja meistens auch so, es ist gestreckter, man kann dem dann besser über Übertitel folgen. Und also für mich macht diese Kombination jetzt auch durchaus Sinn. Es sind ja auch zwei verschiedene Formen, die so nebeneinander stehen.
Ich würde in diesem Moment eine Sache erwähnen. Ihr beide kommt aus Wien, aber ihr seid keine Wiener in dem Sinn. Ihr seid vielleicht Wahlwiener, könnte man sagen. Der Vinicius kommt aus Brasilien, du kommst aus Deutschland. Welche Rolle spielt auch Wien und diese Tradition für das Stück und auch für die Musik?
So, für mich, für die Musik, das spielt eine riesige Rolle, weil da in Wien, man erlebt das. Und Zauberflöte ist genau, als ich als Student nach Wien gekommen bin, das ist wirklich eine von den ersten Opern, die man sagt, okay, das musst du auswendig kennen, das musst du unbedingt und du kannst das fast jede Woche in einem Open House sehen, das ist ständig einfach da und es lebt von diesem klassischen Mozart-Stil. Natürlich, ich mache das ein bisschen anders, weil was man heutzutage so eine klassische Mozart-Stil nennt, ist eigentlich ein Gustav Mahler Mozart-Stil. Man hat das natürlich von den Romantikern, dann die Musik hat sich ein bisschen geändert, aber heutzutage und ich glaube, unser Publikum in Košice, die werden auch was anderes erleben.
Oder man könnte auch sagen, Herbert von Karajan und Karl Böhm-Stil, weil wir sind irgendwie aufgewachsen auf diesen Aufnahmen. Dann kam aber, ich weiß nicht, vielleicht der erste war Nikolaus Arnoncourt mit seinem ganz anderen Konzept, musikalischen Konzept. Ich darf nur erwähnen. Eine Sache, wo ich mich erinnere, er hat das gesagt, dass er war Cellist, aber hat einmal gehört, ich glaube, es war Mozarts 40. Sinfonie, G-Moll, mit einem ganz bekannten damaligen Dirigenten dirigiert. Und er sagte, das war so langweilig, ich konnte das nicht ausstehen und deswegen bin ich ein Dirigent geworden, weil ich habe mir gesagt, es muss anders klingen. Also wie soll das heutzutage klingen, deiner Meinung nach?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil bei mir, wenn ich nach Wien gekommen bin, ich habe schon ein bisschen von dieser Praxis, von der Barockstil, das habe ich schon in mir gehabt, weil ich habe es immer so Cembalo und Fortepiano gespielt. Und als ich nach Wien gekommen bin, das war so ein No-Go, dass man dürfte das überhaupt nicht machen. Zum Beispiel in meiner Klasse, das so eine Appoggiatura bei Mozart zu machen, das war eine Häresie. Das haben so wirklich so Masterstudienprofessor gesagt oder Leute in der Staatsoper. Aber das war genau wie du gesagt hast, das war diese Zeit von der Karajan und auch noch bis heute in verschiedenen Opernhäusern. Aber durch Harnoncourt hat sich eine Tür aufgemacht, die wirklich da sein sollte. Und das bedeutet, wie hat es damals geklungen? Weil das war natürlich völlig anders, als was wir heute hören. Und zum Beispiel eine ganz kleine, aber ganz deutliche Exempel, das ist Beispiel, das ist bei unserer Pamina. Pamina, die erste Pamina war die Anna Gottlieb. Anna Gottlieb war damals 16 Jahre alt. Die war wahnsinnig jung. Und sie hat natürlich keine große Sängerin. Was Anna Gottlieb gemacht hat früher, was beim Le Nozze di Figaro, 4 Jahre vorher, hat sie Barbarina gesungen. Das ist eine ganz kleine Rolle mit einer ganz kleinen Arie da. Und danach, 4 Jahre später, trifft sie wieder mit der Mozart und hat Pamina. Aber das war ein Problem, weil sie hat natürlich keine riesige Stimme. Normalerweise, wir hören heutzutage durch alle Paminen wirklich große Stimmen. Aber sie war ein Mädel, 16 Jahre alt. Und sie konnte damals zum Beispiel nicht frei improvisieren. Und Improvisation heißt bei der 18. Jahrhundert genau, was ein Sänger machen soll. Der soll sich zeigen und schau mal, was ich machen kann. Das war damals ganz normal. Und ich mache so, dass es ganz klar wird, zum Beispiel die Pamina hat eine Arie, das heißt, ach, ich fühl's. Und es beginnt so, diese ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Und wir hören durch diese Melodie schon eine eingeschriebene Improvisation. Weil der Mozart hat schon von vorne an gewusst, und das sagte er auch zu Costanze, seine Frau, dass die Anna Gottlieb konnte nicht so gut improvisieren. Das bedeutet, er sollte alles schreiben. Falls es eine gute Sängerin wäre, würden wir bis heutzutage diese Arie so hören. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Weil da hast du überhaupt keine Appoggiaturas. Aber, dass die Anna Gottlieb das nicht machen konnte, dann schreibt der Mozart. Ach, ich fühl's, erste Appoggiatura. Es ist verschwunden. Und damit war das klar. Aber die anderen Sänger, die konnten das schon gut machen. Das bedeutet, musste der Mozart nicht schreiben. Und der Papageno war genauso ein Fall. Der Schikaneder war sehr, sehr gescheit. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass der Vogelfänger die Arien von Papageno hat eigentlich nicht der Mozart geschrieben, aber es kann sein, dass das hat der mit Schikaneder geschrieben. In Melodie und ein bisschen von Text. Und das ist interessant. Und in diese Richtung wollen wir gehen.
Es ist eigentlich auch gut, wenn es auch heutzutage gibt, die verschiedenen Stils, wenn das so romantisch aufgeführt wird. Und dann auch, wie es heute heißt, also die historische Aufführungspraxis. Und dann kann auch das Publikum vergleichen und dann kann auch immer etwas Neues entdecken. Und Ist das das, was du anstrebst, also historisch informierte Aufführungspraxis, und was bedeutet das für dich?
Das ist genau das. In diese Richtung möchte ich gehen. Ich glaube, unser Publikum, die schon damals bei Don Giovanni da waren, das ist genau in diese Richtung möchte ich gehen. Was sehr interessant sein wird, ich werde diese Zauberflöte von der Cembalo dirigieren, was man normalerweise nicht sieht. Aber man kann das hundertprozentig sagen, dass das haben die auch damals gemacht. Weil ein Orchester ohne Continuo, ohne ein Cembalo oder ein Fortepiano, war undenkbar. Weil das ist ein großes Orchester, man hat Darmsaiten bei den Geigen gehabt. Das bedeutet, die müssten ständig stimmen auch. Und ein Cembalo war der einzige Instrument, die diese Stimme halten konnte. Deswegen hat man das auch gehabt. Und der Mozart hat das sicherlich von der Cembalo dirigiert. Das bedeutet...
Das kennen wir übrigens auch von dem berühmten Film von Miloš Forman, wo die Zauberflöte die Premiere ist und der Mozart spielt auf Cembalo und dirigiert auch vom Cembalo.
Ja. Genau, und in diese Richtung, das bedeutet, man wird auch eine andere Farbe im Orchester hören. Natürlich haben wir keine historischen Instrumenten, das bedeutet originalen Instrumenten, weil das braucht man nicht, damit man das eine wirklich Aufführungspraxis historisch informiert macht. Aber man wird schon hören, dass zum Beispiel die Geigen werden nicht ständig vibrieren, wie zum Beispiel bei einer romantischen Oper. Oder man wird auch Improvisationen hören und in den gesprochenen Text wird man auch ab und zu was hören. Und das ist genau in diese Richtung, die wir gehen. Auch so mit den Sängern. Die Sänger werden auch sehr viele Kadenzen haben. Eine davon, das ist schon ein Spoiler, aber ich glaube, das ist interessant. Gleich beim ersten Nummer. Das ist die Zuhilfe, die Introduktion mit den drei Damen und Tamino. Als der Mozart das geschrieben hat, wollte er einen sehr großen Schluss haben von dieser Nummer. Und man hört das kaum in Aufnahmen. Das gibt René Jacobs hat das wunderbar gemacht und heute gibt es auch andere, die das machen. Aber Mozart hat in seinem Manuskript ein Kadenz geschrieben für die drei Damen. Danach hat er es ein bisschen, ich glaube, das war damals vielleicht ein Problem mit Contes, mit Schikaneder gehabt oder vielleicht war es zu lang oder man weiß nicht ganz genau warum. Aber hat der Mozart dieses Kadenz dann danach gesagt, okay, wir lassen das offen. Vielleicht machen wir das nicht. Aber wir benutzen dieses Kadenz. Das ist wirklich sehr interessant, weil die Musik ist so schön. Oder auch andere Sachen, die Manuskripten stehen, die für mich sehr interessant sind. Und ich finde das so großartig, dass der Alexander auch sehr offen war und wir haben auch darüber gesprochen, weil ich glaube für dich, Alexander, das macht auch Sinn, oder?
Ja, mir kommt das total entgegen, weil ich finde, dass dieser sehr spielerische Charakter ganz wichtig ist. Also die Zauberflöte so, ich sag jetzt mal, heilig ernst aufzuführen, für meinen Geschmack, man kann natürlich, sollte man den Stoff ernst nehmen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht eben auch mit viel Interaktion, Improvisation und so weiter arbeiten kann. Und ich finde, dieses Werk verlangt geradezu danach, weil so viele unterschiedliche Elemente dort sind, die miteinander verbunden werden. Und wenn das nicht spielerisch passiert, dann... und es muss auch, glaube ich, wirklich Freude machen. Das steckt drin, diese positive Energie, die dieses Werk hier hat.
Kommen wir zu dem Libretto, zu dem Text, was sehr oft besprochen wurde in der Geschichte. Und wie gesagt... stammt von Schikaneder, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Schikaneder auch zusammengearbeitet hat mit Mozart an diesem Text und dass da auch Einflüsse und starke Einflüsse von Mozart sind. Und lange Zeit wurde dieser Text als sogar so geschätzt, dass es schlecht ist und dass das Deutsch nicht gut ist oder die Dramaturgie des Stücks. Wie steht das für dich, Alexander?
Also, das ist ein sehr widersprüchlicher Text, weil es gibt eben Momente, die sind wirklich toll geschrieben und es gibt ja auch diesen wirklichen tiefen Gehalt da drin und es gibt ganz viele Stellen, wo man stolpert über so komische, unlogische Sachen, wo man immer denkt, habt ihr das jetzt irgendwie nicht zu Ende gedacht oder was ist da passiert? Also es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, wo ja, dann taucht plötzlich, dann weiß man nicht, also dann taucht jemand auf und man weiß nicht, wie das vorher war und so weiter. Also so unlogische Sachen eben. Muss gestehen, ich habe auch eine Zeit lang so zumindest stellenweise gedacht, das ist mir irgendwie alles zu zusammengewurschtelt und so. Aber das ist natürlich auch wenn man es ein bisschen leichter nimmt und nicht so streng logisch, dann funktioniert das natürlich auch wieder. Aber eben es gibt sozusagen zwei Lager. Es gibt so diejenigen, die das ganze Werk als Ganzes heilig sprechen wollen und sagen, das ist genial und zwar Text und Musik und das darf man auch nicht kritisieren oder antasten. Und es gibt auch wirklich welche, ich habe ein sehr interessantes Buch eben, das nur davon handelt, wie schlecht das Libretto eigentlich ist und so weiter. Ja. Kann man sich drüber streiten.
Es gibt sogar eine Version aus Weimar, wo damals, also es war knapp nach der Uraufführung von Zauberflöte, damals war der Goethe dort Intendant und er ließ das Libretto umschreiben für seine oder für die Aufführung in Weimar. Und diesen Text gibt es bis heute. Goethe hat übrigens die Zauberflöte aber sehr geschätzt. Er hat dann sogar einen Versuch gemacht, eine Fortsetzung zu schreiben. Dann hat er aber keinen Komponisten dafür gefunden, wohl aber der Schikaneder. Dann gab es den zweiten Teil von Zauberflöte später, aber natürlich konnte er nicht mehr an den Erfolg von Mozarts Zauberflöte irgendwie anknüpfen. Dramaturgisch gesehen, es gibt in der Zauberflöte diesen bekannten Bruch. Es wurde auch sehr oft beschrieben. Es hat sogar so einen Fachnamen, Seyfried-Bruch, weil im 19. Jahrhundert wurde behauptet, der Mozart mit Schikaneder haben das eigentlich als ein anderes Stück angefangen, wo die Königin eine gute, sozusagen eine feenhafte Königin der Nacht sein sollte und der Sarastro böse, und dann haben sie das geändert. Das ist mittlerweile als falsch, wird als falsch eingestuft, weil das trifft nicht zu. Aber trotzdem, diesen Bruch gibt es dort. Das war aber wahrscheinlich auch der Plan von Schikaneder und Mozart. Das heißt, für einen Zuschauer, der kommt zum ersten Mal in die Zauberflöte, oder ein Kind muss überrascht sein, dass die Königin im ersten Akt erscheint. Sie ist auch in der Musik, sie erweckt Mitleid mit ihrer ersten Arie. Sie ist eine besorgte Mutter, die Tochter wurde entführt und so weiter. Und dann ändert sich das Ganze in dem bekannten Dialog zwischen dem Sprecher und Tamino. Was heißt dramaturgisch dieser Moment für dich?
Also heute würden wir dazu Turning Point sagen. Also das ist eben, das gibt es ja auch manchmal im Film, uns wird eine Geschichte erzählt, wir erleben die durch eine bestimmte Perspektive.
Also eigentlich ist das sehr modern, wenn wir
Es ist
das so
eigentlich sehr
betrachten.
modern, ja. Also wir erleben eine Geschichte aus einer bestimmten Perspektive und gehen mit einem Protagonisten mit. Und plötzlich kommt der Protagonist in eine Situation, wo man plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschichte hat und kapiert, ich habe eigentlich vorher eine Lügengeschichte oder falsche Informationen bekommen und deswegen sieht das eigentlich ganz anders aus. Und eigentlich, also man weiß eben, dass Mozart zum Beispiel Musiknummern schon längst komponiert hatte, die auch später vorkommen und so weiter. Also damit ist diese Theorie widerlegt und man kann jetzt eben rätseln, inwieweit war das beabsichtigt. Aber natürlich also es geht ja in dieser Oper auch darum, den Menschen aufzuklären. Also das heißt, dass man als Mensch selbstständig denkt zum Beispiel. Das heißt ja auch, dass man reflektiert und Dinge von verschiedenen Seiten betrachtet oder auch verschiedene Informationen einholt und so weiter. Also auch ein riesiges Thema eigentlich für uns heute. Und das ist ja dann für den Zuschauer fast eine praktische Erfahrung. Also das heißt, man folgt einer Geschichte und es wird einem vor Augen geführt, du hast aber gerade Fake-Informationen erhalten und die Geschichte ist in Wirklichkeit ganz anders. Also das war für mich auch für die ganze Setzung, für unser Bühnenbild und so weiter total wichtig, dass es genau das Thema ist. Was ist denn die Wahrheit und wie kann ich es eigentlich schaffen, als Mensch wirklich an die Wahrheit zu kommen?
Eigentlich, es gibt auch sowas wie mehrere Geschichten in der Zauberflöte. Wenn wir nur betrachten, dieses Konzept, sozusagen das niedrige Paar, also Papageno, Papagena, dann das hohe Paar, Tamino, Pamina, dann Königin der Nacht und Sarastro, Kampf zwischen Gut und Böse. Aber was ist die Zauberflöte mehr? Ein Märchen oder ist das ein ernsthaftes, philosophisches, humanistisches Stück?
Es ist eigentlich ein Übergangsstück, weil es von einer Märchenwelt in eine rationalere Welt leitet. Also es ist genau dazwischen. Also das ist ja genau der Witz auch mit dem Turning Point, dass der Beginn mit der Königin der Nacht und, sage ich jetzt mal, mit dem Aberglauben und mit dem, was man glaubt und nicht das, was man weiß, ist die Märchenwelt. Das ist fantastisch und das ist irgendwie vielleicht auch nicht real. Und dann gibt es eben diesen Weg, den der Tamino geht, in dieses Reich des Sarastro. Und je weiter er geht, desto mehr geht er sozusagen in ein Mysterium. Das heißt, er wird eigentlich da eingeweiht in Zusammenhänge, die ihm vorher nicht klar waren. Und das bedeutet aber auch, man verlässt diese Märchenwelt. Man wird erwachsen. Also das ist ja auch etwas. Also man verlässt das Märchenland und kommt in eine Welt der Weisheit, also hier ist es eine Welt der Weisheit, der Reflektiertheit, der Nächstenliebe und so weiter. Also auch eine Welt mit Werten und nicht nur mit Affekten. Also die Märchenwelt ist ja auch immer eine Welt von starken Affekten, also dass man von Ängsten und von großen Emotionen und so weiter. Also das ist sozusagen der nächste Kontrast. Aber eben, ich würde gar nicht sagen, es ist das eine oder das andere, sondern der Reiz der Zauberflöte ist, es liegt genau in dieser Spannung.
Ich würde vielleicht meine Erfahrung sagen, weil Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber wie ich jung war und konnte schon Deutsch und habe die Zauberflöte auch kennengelernt und natürlich, wie du, Vinicius, gesagt hast, jedes Wort auswendig dann irgendwann gelernt. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil das Stück ist so alt, also im 18. Jahrhundert geschrieben. Eigentlich war das für mich damals sehr verständlich, also viel mehr als zum Beispiel Librettos von Wagner. Also so schlecht kann der Text nicht sein. Und wenn wir nur bedenken, dass lange Zeit wurden auch die anderen Librettos von Mozart-Opern und vor allem die von den drei Da Ponte-Opern als nicht gut betrachtet, und das war auch die Überzeugung von großen Meistern wie Beethoven oder Wagner. Und dann erst im 20. Jahrhundert hat man festgestellt, dass es eigentlich ein Juwel ist, was der Da Ponte geschrieben hat, auch zum Beispiel in Così fan tutte. Ja, musikalisch jetzt. Du machst die Zauberflöte, nachdem du schon vor einigen Jahren hier in Košice auch eine neue Einstudierung, eine neue Produktion von Don Giovanni gemacht hast. Wenn du es vergleichst jetzt, diese zwei Opern, und auch wir sind jetzt erst Mitte in der Probe, also da kann man noch nicht ganz einschätzen, aber was bedeutet das für dich jetzt, wenn du jetzt vergleichst diese Stücke und auf unsere Verhältnisse jetzt genommen?
Für mich, das ist interessant und das ist auch eine Erleichterung, weil als ich zum ersten Mal gekommen bin nach Košice, Don Giovanni zum Leiten, das war interessant, weil die Sänger konnten das nicht. Also warum eine Appoggiatura hier, warum eine Improvisation da und warum eine Kadenz hier, das ist nicht geschrieben, oder unseren Korrepetitoren, die haben sich viele Fragen gehabt, bis auf den Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, wisst ihr was, treffen wir uns alle zusammen, eine halbe Stunde, ich erkläre euch, warum. Und dann, das war klar, die haben das so ganz klar verstanden und das war alles ganz klar. Und für Zauberflöte, das war schon was anderes. Die haben schon gewusst, was es für den kommt. Und was ich auch toll finde, und das soll auch so sein, und das erleben wir genau, was sicherlich der Mozart erlebt hat im 18. Jahrhundert, ist, dass die Sänger plötzlich bei einer Probe in eine Stelle, wo es gar keine Improvisation, keine Appoggiatura gibt, dass die auf eine Probe, die machen das von selber oder die improvisieren hier und her. Und ich schaue mich an und dann sage ich, okay, das gefällt mir oder nein, das gefällt mir nicht, oder versucht was anderes, weil da sage ich immer, Probe soll immer diese Zeit sein, wo man proben und versuchen kann. Und dann natürlich nimmt man irgendwann und sagt, okay, das wird so sein.
Kann man da in der Zauberflöte sich noch mehr Freiheit erlauben als in Don Giovanni?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil es kommt von Charakter her auch. Wir haben zum Beispiel sehr lustige Momente, und wie zum Beispiel, wir haben ein Glockenspiel. Und beim Glockenspiel, das muss auch lustig klingen. Und wir nehmen dann auch so Tempo, die nicht einfach metronomisch hingehen. Es wird auch ein bisschen gespielt da mit diesen Kleinigkeiten. Oder Pausen, dass man nicht erwartet. Und das finde ich schön. Und das passt zum Charakter auch her. Aber zum Beispiel, da gibt es nur eine Rolle, die ich überhaupt keine Appoggiaturas oder Improvisationen geschrieben habe. Und zwar Sarastro. Weil ich finde, Sarastro, der spricht so von sehr rein zu sein. Und das ist musikalisch, hat der Mozart auch so komponiert. Das bedeutet, da muss man wirklich gar nichts machen. Aber eine Papageno, man muss unbedingt was machen. Und dann, das komme ich musikalisch, spiele ich auch genauso. Eine Papageno wird auch, die Improvisationen, die Appoggiaturas werden immer lustig klingen. Aber bei einem Prinz Vitamino, das wird elegant sein. Und dann Pamina genauso. Und da musikalisch kann man wirklich sehr viel arbeiten.
Wenn wir jetzt bedenken, dass wir in Košice sind, wir haben ein sehr schönes Theater mit wunderbarer Akustik, aber im Vergleich zu den anderen Theatern, die es heutzutage gibt, ist das Theater nicht groß. Aber wie passt dieses Theater für Mozart und für Zauberflöte für dich?
Ich würde sagen 1-1. Das ist perfekt für Mozart. So der Größe von Orchestergraben zum Beispiel, der spricht schon genau, das ist der genaue Platz für einen Mozart. Weil der Mozart hat damals auch nicht so eine riesige Orchester gehabt. Der hat wirklich so maximal für Zauberflöte hat er 6 erste Geige gehabt. Oder eher weniger auch. Maximal 2 Kontrabässe. Und für diesen Platz und für die Akustik noch dazu, das passt perfekt. Da würde ich wirklich sagen, da gibt es so kaum Opernhäuser, vielleicht in Italien, eine oder die andere, die wirklich so gescheit sind im Vergleich zu was die damals gehabt haben beim Akustik her.
Es ist aber auch wichtig, dem gerecht zu werden, was der Mozart und Schikaneder angestrebt haben, also eine Show zu zeigen. Wird es also auch sowas wie eine Show für das heutige Publikum sein oder werden?
Ja, also ich würde weniger Show sagen, aber in jedem Fall war mir ganz wichtig, dass die Theatermaschinerie wirklich benutzt wird, weil das ist in der Zauberflöte absolut eingeschrieben. Es braucht diese Effekte, also die wird es ganz sicher geben und auch viel Abwechslung und so weiter. Aber das, mir ist auch wichtig, nochmal zu dem Thema der ständig neuen Perspektiven, es würde zum Beispiel nie funktionieren, wenn das Bühnenbild, also ein Einheitsbühnenbild wäre, das wäre ganz seltsam. Sondern es braucht einfach auch diese, das ist ja, also eigentlich ist ja auch dieses ganze Stück eine große Wanderschaft, kann man sagen, eine Suche. Und die muss für mich immer in wechselnden Dekorationen stattfinden. So.
Kommen wir am Schluss vielleicht zu dem Sinn, zu dem humanistischen Sinn von der Zauberflöte. Wir haben auch im Vorhinein darüber gesprochen, Mozarts Zeit war die Zeit der Aufklärung. Es war ein oder zwei Jahre nach der Französischen Revolution. Irgendwie fühlte sich die Menschheit in einem Aufbruch. Wir sind jetzt schon belehrt, auch historisch, in diesem Sinne nach mehr als 200 Jahren. Dann kam das 19. Jahrhundert, vor allem dann aber das 20. Jahrhundert, wo verschiedene schöne Ideen sich ganz schrecklich umgewandelt haben. Und es kam die Zeit von den Totalitarismen und jetzt sind wir in dem 21. Jahrhundert, in der Zeit von den Social Media, Fake News und all diesen Sachen. Es ist aktueller denn je. Was heißt diese Idee von Aufklärung, was für Mozart damals sehr wichtig war? Wir wissen, dass es natürlich auch mit Freimaurerei zusammenhing und so weiter, aber ich glaube, diese humanistische Idee war für ihn wichtig. Was heißt Aufklärung in diesem Sinne für uns heute?
Genau, das war auch für mich die wichtigste Frage, weil man muss das heute eben doch nochmal anders drauf schauen, auf dieses Werk, als es eben in der Entstehungszeit wohl gewirkt haben mag. Also man kann sagen, dass damals ein großer Unterschied vielleicht war, dass es war ja damals nun auch nicht einfach, das Leben ganz sicher nicht, aber und das merkt man auch Mozart an, das hat aber auch sicher mit seinem Charakter zu tun, aber das ist ja eine der wenigen Opern, die eine Utopie entwerfen und die so eine ganz, so eine große Hoffnung eigentlich drin haben in dem Ganzen, nämlich die Hoffnung, dass es irgendwann mal eine ideales, also die des Menschen zum Guten streben, dass es vielleicht sowas wie eine ideale Gesellschaft gibt. Das sind ja Dinge, die uns heute vielleicht teilweise wieder banal vorkommen, aber eben auch in der Arie vom Sarastro, wo wirklich also fast die christliche Botschaft wiederholt wird. So.
In dieser Arie, aber wenn wir über das sprechen, es fängt sehr, sehr, sehr schön an, und zwar in diesen heiligen Hallen, aber es endet, wer diese Lehren, bitte hilf mir, Vinicius, jetzt, wenn diese Lehren nicht erfreuen, verdient nicht, genau, ein Mensch zu sein. Und das, ja, klingt schon ein bisschen fast bedrohlich, oder?
Ja, 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 absolut. Also eben, genau, also es ist dieses positive Utopie, wenn man jetzt heute mal überlegt, wir sind jetzt über 200 Jahre später, was ist aus dem Projekt Aufklärung eigentlich geworden, dann muss man feststellen, dass in der Welt, also das hat sich ja nun wahrlich nicht durchgesetzt, flächendeckend, im Gegenteil, wir haben heute, die Mehrheit der Menschheit lebt in Unfreiheit, wir haben das große Problem, dass auch viele Menschen sich eben nicht so reflektiert und gebildet durch die Welt gehen und dass wir haben heute das große Problem von Falschinformationen, Propaganda, Fake News und so weiter. Das war alles, steckt alles in der Zauberflöte drin. Und man muss eigentlich feststellen, und das steckt aber auch in der Zauberflöte drin, diese Aussage, dass eben, es wird eine ganz vielfältige Welt gezeigt mit allen Schattierungen und das Gute, das Böse, das Licht, die Finsternis, alles ist da. Und diese ganzen Kräfte stecken auch im Menschen drin. Und vielleicht würde man heute sagen, das Irrationale ist doch stärker als gedacht. Also dass das Rationale, die aufklärerischen Ideen setzen sich eben nicht einfach so durch, sondern das ist etwas, wir ringen eigentlich permanent damit. Also die Aufklärung wird nie abgeschlossen sein. Das ist ein Prozess, in dem Menschen immer in diesem Spannungsfeld stehen, weil sie eben nicht nur rational sind, sondern auch emotional verführbar und so weiter.
Ist das aber auch nicht eigentlich auch die Grundlage von menschlichen Wesen, dass man beides hat und man kann keine Seite verleugnen, wenn man das irgendwie, oder wie man freudig sagen würde, verdrängt, dann kann das nichts Gutes bringen, dass man immer diese Interaktion geben muss.
Man kann auch heute einen sehr kritischen Blick auf den Sarastro werfen. Ich meine, der hat zwar natürlich sehr gute und richtige Ideale hat zum Beispiel, aber man kann aus heutiger Sicht ja auch sagen, dass dieser ganze, die Grundlage der Aufklärung, nämlich die Idee, dass ich die Natur eigentlich kontrolliere, also eigentlich der Herrscher bin über die Natur, was bedeutet die Natur da draußen, aber auch die Natur des Menschen, dass das uns aber auch in gewisser Weise heute um die Ohren fliegt. Das ist nämlich genau dieses, man begreift sich nicht mehr als Teil von einem ganzen System von Natur und so weiter, sondern erhebt sich, versucht sich eigentlich, was ja hier auch irgendwie was Schönes ist, man versucht zum Göttlichen zu streben und irgendwie was Höheres zu sein. Aber das kann auch wirklich uns ins Verderben führen, weil wir nämlich dann eigentlich zum Beispiel die Natur zerstören und sowas und eben nicht begreifen, dass wir eben genauso irrationale und vielleicht auch tierische Wesen sind, die in diesen Kosmos genauso reingehören wie alles andere.
Es ist vielleicht auch die Botschaft, die Zauberflöte für die heutigen Menschen, für das heutige Publikum bringen sollte und hoffentlich wird. Ich würde am Ende nur sagen, etwas von deutschem Philosophen Philipp Blom, auf den du mich aufmerksam gemacht hast, die Aufklärung ist und die Botschaft der Aufklärung ist, dass wir auch heute uns nicht festhalten an unseren Ideen, sondern dass wir offen sind, zu denken, dass wir das Risiko eingehen, zu denken. Und das war die Aufklärung damals und wir müssen das vielleicht heute neu lernen, damit wir auch zusammenleben können und zusammen kommunizieren können. Verschiedene Gruppen von Menschen und Nationen und so weiter, die es heutzutage gibt. Auf jeden Fall danke für das Gespräch und ich freue mich auf die Premiere und toi toi toi.
Wird schon schief gehen.
Danke.
Danke sehr.